Ja, also das Bild, was ihr da seht, Langeoog, war unsere Pastorentagung sehr, sehr schön, aber nicht das Beste, was mir passieren konnte. Trotzdem sehr, sehr schön. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn du diesen Satz vervollständigen solltest. Das Beste, was mir passieren konnte, war. Oft sagen dann Leute, wenn sie das vervollständigen, zum Beispiel im Rückblick auf ihre berufliche Laufbahn, dass mir jemand begegnet ist, der mir Türen geöffnet hat, der mir geholfen hat, einen wichtigen Schritt zu machen auf meiner beruflichen Laufbahn. Oder man sagt, das Beste, was mir passieren konnte, war, dass ich meine Frau kennengelernt habe. Diese Umstände, die dazu führten, dass wir uns begegnet sind. David, der in der Bibel als Verfasser vieler Psalmen genannt wird, auch des 16. Psalms, über den ich heute predigen möchte, einige Verse. Er hätte diesen Satz, das Beste, was mir passieren konnte, vervollständigt mit Jahwe, also dem hebräischen Wort für Gott. Und in meiner Predigt, die ich hier am 27. April gehalten habe, über die ersten vier Verse dieses Psalms, da heißt es, ich sagte zum Herrn, mein Herr, du bist mein ganzes Glück. Mein ganzes Glück bist du allein. Heute möchte ich der Frage nachgehen, wenn ich weitergehe in diesem Psalm, worin besteht denn dieses Glück? Warum ist denn Gott, warum ist denn eine Beziehung zu Gott für David das Beste gewesen, was ihm passieren konnte? Und da lohnt es sich, in den nächsten Versen dieses Psalms zu lesen und wir schauen uns das mal an. Da heißt es in Vers 5 und folgende, der Herr ist mein Erbteil. Er reicht mir den Becher. Du bist es, der mein Los hält. Die Messschnur fiel mir auf liebliches Land. Ja, mein Erbe gefällt mir. Soweit erstmal. Wir gehen noch nicht weiter. Nur diese beiden Verse. David gebraucht hier einige Bilder, um das Glück zu beschreiben, das er bei Gott gefunden hat. Und das sind Bilder, deswegen hat mir das in meiner Gemeinde, wo ich jetzt als Pastor bin, in Bruchmühlen Spaß gemacht, darüber auch zu predigen. Das sind Bilder, die kann man vor allem gut verstehen, wenn man ein Bauer ist. Wir haben in der Gemeinde einige Landwirte und die können das gut nachvollziehen. Israel war damals ein Volk von Viehzüchtern und Bauern. Und damals wie heute braucht ein Bauer Land. Und in Israel gehörte das Land nicht so, wie wir das heute kennen, einzelnen Leuten als Besitzer, sondern es gehörte immer dem Stamm oder der Sippe. Und Erich Zenger, ein Alttestamentler aus Münster, erklärt in seinen Auslegungen zu dem Psalm, dass den einzelnen Bauern damals jährlich ihr Land, ihre Parzelle zugeteilt wurde, auf der sie dann anbauen oder ihr Vieh weiden durften. Und bei diesem Zuteilen gebrauchte man unterschiedliche Losverfahren. Ganz eindeutig kann man das heute nicht mehr nachvollziehen, wie das jetzt genau funktionierte mit dem Losen. Eine Möglichkeit war wohl durch den Gebrauch eines Bechers, um damit eine Gottesentscheidung durchzuführen. Und Vers 6, also dieses zweite, mir fiel das Los auf liebliches Land, ja, mein Erbe gefällt mir, ist möglicherweise, beschreibt das eine Verfahrensweise, wie gelost wurde. Das ganze Land wurde dann nämlich schriftlich sozusagen aufgenommen, kam Landvermesser, hat das als Urkunden angefertigt und dann wurde über den einzelnen Urkunden, die jeweils einem Landstück zugeordnet waren, wurde das losgeworfen. Und danach, wenn das sozusagen so zugeteilt wurde, dann erfolgte eine konkrete Landvermessung durch Messstricke, die über das Land ausgeworfen wurden. Es gibt unterschiedliche archäologische Funde, die diese Prozedur belegen. Wie auch immer, man muss wissen, dass damals im judäischen Bergland die Bodenqualität sehr unterschiedlich war. Und von daher wurde so eine Landverlosung mit großer Spannung verfolgt. Wer ein Stück Land mit wenig Steinen, vielleicht sogar mit einer Quelle in der Nähe erhielt, der konnte dann in der Tat sagen, mein Erbteil, also wörtlich könnte man das auch übersetzen, mein Anteil am Landbesitz entzückt mich. Ich habe diesmal einen Volltreffer gelandet. Und diesen Volltreffer, sagt David im Psalm 16, diesen Volltreffer hat er mit Gott gelandet, gezogen. Gott ist ihm buchstäblich zugeteilt worden. Das heißt, Yahweh, der Herr, hat sich ihm mitgeteilt. Er hat sich ihm gezeigt. Gott hat zu ihm gesprochen. Nicht David hat sich auf die Suche nach Gott gemacht und hat ihn dann irgendwann gefunden, sondern Gott selbst hat sich ihm gezeigt und ihm geschenkt. Und das ist ja etwas, was bei uns heute nicht anders ist. Wir können ja nicht sagen, ja, ich habe viele christliche Freunde gehabt, ich habe mich damit beschäftigt mit dem Glauben und irgendwann habe ich gesagt, das ist auch meins, da möchte ich auch als Christ leben, sondern es ist Jesus selbst, der sich einem Menschen, auch dir und mir, zeigt. Und dass du wirklich spürst, das ist das Beste, was mir je passieren konnte, dass ich diesen Jesus kenne und mit diesem Jesus lebe. Und das merkt man ja auch daran, dass Menschen, auch gerade unsere eigenen Kinder vielleicht, wenn ihr Kinder habt, das eigene Kinder, auch wenn wir ihnen viel erzählen vom Glauben und wenn wir sie mit hineinnehmen in das Lesen von biblischen Geschichten und das Gebet, dass es überhaupt nicht selbstverständlich ist, dass die glauben. Das ist wirklich nur dann möglich, wenn Jesus sich ihnen zeigt. Wenn sie eine eigene Vorstellung und Idee und Ahnung davon bekommen, wer Jesus ist und dass das gut ist, mit Jesus unterwegs zu sein. Und dann sagen, das ist mein Glück, dass ich Jesus kennengelernt habe. Also die Bilder auf jeden Fall, die David jetzt hier in diesen zwei Versen gebraucht, zeigen, was das bedeuten kann, dass Gott oder dass Jesus Christus unser Lebensglück ist. David sagt, Gott ist sein Erbteil, also sein Anteil am Land. Mit anderen Worten, Gott ist meine Lebensgrundlage. Gott ist derjenige, der mich mit dem versorgt, was ich zum Leben brauche. Mein Geld, mein Besitz, mein Auskommen. Jesus ist, Gott ist ein Hirte, ein guter Hirte, der für mich sorgt. Und das kann begeistern, wenn man das erlebt. Wir sind persönlich als Familie in einer Situation, wo wir jetzt umziehen müssen. Und das ist gar nicht einfach. Wir haben im Gebet eine Liste von 15 Punkten gehabt, wo wir gesagt haben, das wäre schön und wichtig für die neue Wohnung, die wir dann haben, die wir dann brauchen. Und da waren so die schwierigsten Kriterien bei diesem Umzug, dass die Wohnung wirklich ganz in der Nähe der bisherigen Wohnung liegen soll und dass eine teure Wohngegend mit Eigentumswohnungen und das zweite ist, dass diese Wohnung dann auch geeignet sein soll für eine Katze, weil meine Frau eine Katze hat und Annika liebt diese Katze und braucht sie auch so für ihren täglichen Ausgleich. Ja, und dann haben wir tolle Wohnungen gefunden und die waren direkt an der Straße, super fotografiert, konnte man gar nicht erkennen in den Immobilienkatalogen, aber wenn man dann vor der Tür stand, wusste man, geht die Katze raus, ist die sofort überfahren. Da ist so viel an Verkehr. Und dann haben wir eine Wohnung, also erst mal 2 Monate nichts gefunden, ich habe sozusagen geübt. Und dann kam auf einmal, zack, ein Angebot über ImmoScout und ich konnte sofort reagieren. Ich war auf einer Weihnachtsfeier, Adventsfeier, bin direkt raus, habe die Bewerbung abgeschickt. Und wisst ihr, das Spannende war, diese Wohnung erfüllte erstens alle Kriterien, das heißt nicht ganz. Da fehlte eins von 15 Kriterien, nämlich, dass wir gesagt haben, wir hätten gerne eine Wohnung mit einem Energiewert von mindestens 150 Kilowattstunden pro Quadratmeter und Jahr pro Jahr. Und die hatte über 225 und das bedeutet hohe Heizkosten. Und ich habe das dann im Gespräch mit dem Eigentümer angesprochen und ich hatte interessanterweise, als ich betete, den Gedanken, der Eigentümer muss die Wohnung energetisch sanieren. Da habe ich gedacht, wie, der muss die sanieren. Das war so dieser Satz, ging mir so im Kopf rum. Und dann trafen wir uns und sprachen. Ich sagte, naja, Sie wissen ja, das ist sehr ungünstig und das bedeutet hohe Heizkosten und so weiter und so fort. Ja, ja, sagte er, ich habe darüber nachgedacht, sagte er, ich muss die Wohnung energetisch sanieren. Da dachte ich, klasse, das ist wirklich. Und wisst ihr, das Stärkste bei dieser ganzen Geschichte, wo ich Gott wirklich als fürsorgend erlebt habe oder wir ihn erlebt haben, das war, dass sie diese Wohnung, die wirklich eine toll saniertes, es ist ein rein Endhaus in guter Lage, zu einem wirklich, wirklich tollen Preis und Mietpreis. Das Schärfste ist, die hatten die Wohnung vor 2 Monaten, mehr als 2 Monaten inseriert. und es hatten sich für diese Wohnung hunderte von Leuten über Kleinanzeigen gemeldet. Und kamen dann, also nahmen alle Kontakt auf. Und wie das so ist mit einem privaten Vermieter, man ist dann echt erschlagen von dieser Fülle der Rückmeldungen. Sie haben sich etwas Zeit genommen, sondiert, eine Top-10-Liste erstellt von möglichen Mietern und haben die dann kontaktiert. Und dann einer nach dem anderen sagte ab von den Top-10. Und zum Schluss blieb eine Frau über. Und das war, sie war gar nicht eigentlich erst die erste Wahl gewesen. Und sie kriegte die Zusage, sie war so glücklich, sie fiel den Vermietern um den Hals und sagte, vielen Dank, dass ich hier einziehen kann. Einen Tag später ruft sie an, unter Tränen, ich muss absagen. Und dann war Folgendes passiert, ihr Partner hatte sie festgestellt, hatte sie seit über 3 Jahren betrogen, sie hat sich von ihm getrennt und jetzt sagte sie, braucht sie diese Wohnung nicht mehr. Die Vermieter waren so frustriert, sie haben die Wohnung rausgenommen, haben gesagt, wir müssen das nochmal überlegen, wie wir da einen vernünftigen Mieter finden. Haben sie dann wieder reingesetzt, diesmal bei ImmoScout, nicht bei Kleinanzeigen, und wir waren die Ersten, die reagieren konnten. Und sie haben sofort gesagt, 2 Tage später Besichtigungstermin und sich gefreut, die Chemie stimmte, das matchte und so. Und hey, wir haben wirklich empfunden, das ist ein Geschenk Gottes für uns, als ob diese Wohnung aufgehoben wurde für uns. Ja, also da schwingt für mich etwas von diesem Glück mit, von dem David spricht. Gott ist mein Erbteil, er ist mein Anteil an allem, was ich brauche. Und dann sagt er, Gott ist mein Los, mein Becher. Gott ist mein Lebensschicksal, könnte man da auch sagen. Ein Los in der Lotterie, das fällt irgendwie. Du weißt nicht, wie es fällt. Ist es jetzt für mich günstig oder ungünstig? Mein Los, sagt David, hält Gott in der Hand. Mein Erfolg, mein Glück, meine Gesundheit, was auch immer du brauchst, wonach du dich sehnst, das steht nicht in den Sternen, sondern es ist in den Händen eines Gottes, der dich kennt, der dich liebt, der dich mit wohlwollenden Augen Tag für Tag anschaut und der sich Gedanken darum macht, wie dein Leben gut wird. Und David sagt, es ist Gott, der mein Leben reich macht, der meinem Leben Schönheit gibt. Wenn er sagt, die Messschnüre sind für mich auf ein Land gefallen, das ich lieblich empfinde, angenehm, beglückend empfinde, dann meint er genau das damit. Es ist Gott, der mein Leben schön macht, reich macht. Das, was Gott dir und mir durch Jesus zukommen lässt, durch ein Leben mit Jesus zukommen lässt, das ist wunderbar, das ist schön. So beschreibt das David. So wird es hier in Gottes Wort beschrieben. Ich sprach gerade mit jemand hier und war so die Frage, wie geht's denn? Geht's gut? Und so sag ich, ja, ja und so. Und dann habe ich so nochmal gedacht, ja, wir sind nach Osnabrück gegangen. Also das sind nicht einfache Verhältnisse, unter denen wir jetzt 5 Jahre gelebt haben. Wir haben im Dachboden unter wirklich beengten Verhältnissen gewohnt. Ich habe so gesagt, für ein Zelt ist es super, aber für eine Wohnung ist es doch ein bisschen eng da eigentlich. Und dann haben wir eine Zweitwohnung gehabt. Das war schon ganz gut. Da hatte ich mein Büro, da hatten wir einen Rückzugsraum. Aber es war immer ein Pendeln zwischen 2 Wohnungen, ein Hin und Her. Und doch sage ich jetzt nach 5 Jahren im Rückblick, hey, wir sind total gesegnet in diesen 5 Jahren. Das ist die schönste Zeit, die ich so bisher in meinem Leben hatte, so subjektiv. Und da kam die Rückfrage, aber Dortmund war das denn nicht auch schön? Natürlich war das schön, aber es wird ja mit Jesus immer schöner. Es wird ja immer ein Stück besser, bis wir einmal wirklich vor Jesus in seinem Angesicht sind. Und das Letzte, was David auch in diesem Psalm zum Ausdruck bringt, ist, dass es Gott ist, der seinem Leben Würde und Bedeutung gibt. Und das ist ja auch etwas, was für uns heute sehr, sehr wichtig ist. Die Frage so, wie viel bin ich eigentlich wert? Wer schätzt mich eigentlich? Also damals in Israel hatte jemand Würde und Bedeutung dadurch, dass er wirklich Land hatte. Da kriegte er das volle Bürgerrecht in Israel. Und wenn wir mit Gott durch Jesus verbunden leben, dann gibt das unserem Leben, unseren Worten und all dem, was wir dann tun und sagen und machen, gibt das Sinn, Bedeutung. Es gibt unserer ganzen Existenz Sinn und Bedeutung. Mein Leben, dein Leben hat Anteil an dem, was Gott in dieser Welt tut, an Gottes Reich. Und das ist wirklich etwas Großartiges. Also zusammengefasst zeigen diese ganzen Bilder, die David hier gebraucht, dass David in seiner Beziehung zu Gott erlebte, wie ihm eine Erfüllung all dessen, was er brauchte, wonach er sich sehnte, geschenkt wurde. Alle seine Hoffnung, alle seine Bedürfnisse konnte er sagen, da finde ich in Gott jemand, der für mich sorgt, der mir einen guten Rahmen für mein Leben gibt. Und noch etwas anderes, wenn man diese Texte auslegen will, diese Verse auslegen will, noch etwas anderes schwingt damit. Und zwar muss man wissen, die Leviten, dieser Stamm Israels, die waren diejenigen, die für den Dienst im Tempel vorher in der Stiftshütte eingeteilt waren. Und für sie galt, was in 4. Mose 18, Vers 20 steht, der Herr sprach zu Aaron, du sollst in ihrem Land keinen erblichen Besitz haben. Dir gehört unter ihnen kein Besitzanteil. Ich bin dein Besitz und dein Erbteil mitten unter den Israeliten. Das heißt, die Israeliten kriegten bei diesen Landverlosungen nichts. Die hatten kein eigenes Land, wo sie hinterher sagen konnten, super, mir ist das Land, das Los auf liebliches Land gefallen. Dafür lebten sie als Priester, die sie waren, von den Abgaben und Opfern, die die Israeliten am Tempel ablieferten. Speiseopfer, Trankopfer, schönen Wein, Tiere, die leckeres Fleisch abgaben. Davon lebten die Leviten. Und auch auf diesem Hintergrund bedeutet das, der Herr ist mein Anteil am Land, auch dass Gott für David und für jeden, der in seine Fußstapfen tritt, wie die Leviten damals versorgt wurden von Gott, wie die Leviten damals Brot, Fleisch und Wein kriegten, versorgt Gott uns mit allem, was unser Leben nährt, was uns stärkt und was uns erfreut. Und in diesem Kontext gehört auch das Wort aus Psalm 34, seht, schmecket und seht, wie freundlich der Herr ist, wohl dem, der auf ihn traut. Ja, also wenn ich das so erklärt habe, könnte man jetzt sagen, wunderbar, so ist Gott, so ist ein Leben mit Gott, großartig. Oder vielleicht fragst du dich auch und sagst, ja, aber ich erlebe das leider so nicht. Ich lese das irgendwie in Büchern, ich höre das von anderen, aber Gott, der versorgt mich nicht so. Aber so einfach ist das in diesem Psalm nicht. Der Psalm 16 ist ein Vertrauenspsalm. Und dieser Vertrauenspsalm idealisiert und beschönigt nicht die Hoffnung auf Gott, sondern kämpft um diese Hoffnung. David hat diese wunderbaren Erfahrungen mit Gott gerade in den schwersten Momenten seines Lebens gemacht, wo er um sein Leben fürchten musste, weil der König Saul ihn nachjagte, ihn umbringen wollte. Wo er moralisch völlig versagt hat und Ehebruch und Mord im Doppelpack begangen hat. Wo er als König fliehen musste, weil sein eigener Sohn eine Revolte gegen ihn angezettelt hatte. Und wie David um sein Vertrauen zu Gott, das er in diesen ersten zwei Versen, die wir uns angeschaut haben, so wunderbar beschreibt, wo er wie David um dieses Vertrauen kämpft, darum geht es in den nächsten zwei Versen. Ich preise den Herrn, der mir Rat gibt. Auch in Nächten hat mich mein Innerstes gemahnt. Ich habe mir den Herrn beständig vor Augen gestellt. Weil er zu meiner Rechten ist, wanke ich nicht. Also es geht darum, wie kannst du, wie kann ich, wie können wir dranbleiben an dem Gott, der wirklich ein wunderbarer Hirte, ein Fürsorger für uns ist. Wie können wir dranbleiben im Alltag, in Schwierigkeiten, in Zweifeln, in Ängsten, in Druck, wenn auf einmal alles auf den Kopf gestellt erscheint, Riesenstress da ist, alles anders zu werden scheint. Und das Erste, was David sagt, ich preise den Herrn. Er sagt, ich will gut reden von Gott, so wie ich auch von manchen Menschen gut rede oder von einer Sache gut reden kann. Wie rede ich von Gott? Wie redest du von Gott? Nicht nur im Gespräch mit anderen, sondern auch in deinem inneren Selbstgespräch. Das ist unsere Entscheidung. Wie reden wir von Gott? Und ich kann nur gut von Gott reden, wenn ich ihn kenne. Aus meinen Begegnungen in diesem Innersten von dem ich im April auch gepredigt habe, in diesem innersten Raum. Ich kann nur gut von Gott reden, wenn ich ihn kenne, seine Zusagen, seine Verheißungen aus seinem Wort in der Bibel. Wenn ich das Evangelium kenne und es mir immer wieder neu zusprechen lasse, dadurch, dass ich in der Bibel lese, dadurch, dass ich Predigten höre. Wie schnell geht das verloren, dieses Vertrauen zu Gott, dieses Wissen, ich bin geliebt von Gott so, wie ich bin, ohne dass ich eine Vorleistung erbringe. Wie schnell denken wir als Christen, die lange unterwegs sind, ja klar, aber ich muss ja als Christ auch in der Spur bleiben. Wenn ich nicht in der Spur bleibe, dann findet Gott mich doof. Dann will er auch nicht mehr mit mir reden. Brauche ich mich ja nicht wundern. Immer wieder gilt es, das neu anzunehmen, aus Gnade allein. Weil Gott mich liebt und den ersten Schritt auf mich zugeht. Nicht nur bei dem in der Phase, die dann zu einer Entscheidung zu Jesus, zu einer Bekehrung oder was auch immer führte, sondern immer wieder neu. Es ist Gott, der den ersten Schritt geht in unserer Beziehung. Und dann kann ich gut von Jesus reden, von Gott reden. Jesus selbst hat immer wieder diese Nähe zu Gott gesucht und gefunden. Er sagt, ihr werdet erkennen, dass ich nichts von mir aus tue, sondern nur das sage, was mich der Vater gelehrt hat. Das Zweite, wie David dran geblieben ist an Gott, an dieser wunderbaren Erfahrung, dass das Beste, was ihm passieren kann, Gott selbst ist, ist, dass er sagt, Gott, gib mir Rat. Ja, es heißt hier, er gibt mir Rat, auch in den Nächten hat mich mein Innerstes gemahnt. Der Rat, den Gott mir gibt, den Rat, den Gott dir gibt, kann anders sein als das, was wir uns erhoffen. Er kann unbequem sein. Wenn David sagt, auch in den Nächten hat mich mein Innerstes gemahnt, wörtlich, auch in den Nächten haben mich meine Nieren gemahnt. Also weiß nicht, ob er Nierensteine gehabt hat oder so. Auf jeden Fall war das so ein Empfinden. Vielleicht ist es bildlich gemeint, aber irgendwie war es eine Störung, die er erlebt. Er konnte nicht mehr schlafen. Und er merkte, ich bin unruhig. Vielleicht ist es Gott, der zu mir spricht in dieser Nacht, dass ich jetzt nicht schlafen kann. Die Nacht ist eine super Zeit, um sich von Gott beraten zu lassen. Also tagsüber ist so viel Ablenkung, ist so viel unterwegs, aber nachts, wenn alles schläft, wenn alles ruhig ist, wenn der Verkehr abebbt, wenn du dann wirklich wach sein solltest, das kann auch ein Geschenk sein. Ich meine, es ist schwierig, wenn man am nächsten Tag arbeiten muss. Aber David hat das angenommen. Wir hatten bei uns in der Gemeinde eine Gebetskette, 24 Stunden. Die Nachtstunden habe ich gedacht, probiere ich mal. Ich kannte einen afrikanischen Christen, der sagte, nachts kann man am besten beten. Hat das irgendwie auch komisch begründet. Ich habe gedacht, das will ich ausprobieren. Dann saß ich da von 2 bis 4 Uhr morgens, habe gebetet. Ich dachte, oh weia, hoffentlich werde ich nicht müde. Hoffentlich komme ich da mit dem Auto hin und so. Ich war hellwach. Es war so eine Klarheit, als ob ich auf einen Gipfel steige und ganz weit sehen kann. Und wenn Gott einem dann Rat gibt, hat echter Glaube immer eine sehr praktische Seite. Gott, der Herr, ermutigt mich, bestimmte Dinge zu tun. Gott fordert mich zu Lebensentscheidungen heraus, die wichtig sind, damit sein Wille, so wie wir das im Vater unser beten, in meinem Leben geschieht. Wer von Gott lebt, das war David klar, der muss auch für Gott leben. Wenn wir von Jesus leben, unter dem Segen von Jesus leben wollen, dann müssen wir auch für Jesus leben. David sagt, ich will den Herrn preisen, der mir Rat gibt, der mir sagt, was ich tun soll, der mich nachts mahnt. Wenn David das so sagt, dass er ihn preisen will, dann heißt das, er nimmt das an. Er lässt sich darauf ein, was Gott ihm an Rat gibt. Gerade auch mitten in der Nacht, einer Zeit, wo er normalerweise schlafen würde. Gerade da lässt er sich ein darauf. Und dann kommt das Letzte, und das finde ich, das nicht das Letzte, aber das Vorletzte. Er sagt, ich habe mir den Herrn beständig vor Augen gestellt. Er hat, und das ist, sagt er komischerweise, seine Initiative, seine Aktivität, er hat sich Gott als ständiges Gegenüber gesetzt. Wisst ihr, es gibt ja jede Menge innere Stimmen, die wir in uns haben, die sich ungefragt oft einmischen. Das kannst du nicht, das darfst du nicht, wirst du das schaffen? Oh, das ist so viel zu tun. Hast du das schon alles bedacht? Zum Beispiel. Oder hast du schon wieder falsch gemacht? Du schaffst das nie. Solche inneren Stimmen. Oder auch Dinge vielleicht, die wir uns vor Augen stellen. Etwas, das wir gerne hätten. Etwas, das wir brauchen. Etwas, das wir anschaffen wollen. Ein Auto vielleicht. Immer denken wir darüber nach, ist es besser dieses Modell oder jenes Modell. Und das beschäftigt uns so stark, dass unser Gegenüber. Und hier ist ein Weg zur Korrektur. Ich stelle mir das so vor. David sagte zu den inneren Stimmen, die dann auch bei ihm waren, du hast hier nichts zu suchen. Das ist hier meine Zeit, mein innerer Ort, für Gott, für Jahwe. Dem gehört dieser Platz in meinem Innersten. Gott ist mein Gegenüber, nicht dieser Wust von Gedanken und Impulsen. Und das ist sowas zu entscheiden und zu sagen, ich setze Gott, ich setze Jesus als mein Gegenüber. Und diese anderen Gedanken, die müssen in die zweite Reihe treten. Das ist kein einmaliger Akt. Das geht immer wieder darum, das zu klären für mich in meinem Inneren. Mich dafür zu entscheiden, dass Gott mein Gegenüber ist, dass Jesus mein Gegenüber ist, der Heilige Geist. Das ist so ein Stück innere Hygiene. Und es gibt verschiedene Wege, wie man das tun kann. Eins, was ich persönlich sehr hilfreich finde, ist, ein Bibelwort auswendig zu lernen. Und auswendig lernen ist schwierig. Ich kriege das so hin, wenn ich das immer, immer wiederhole. Also bestimmt ein Bibelwort 100-mal, 1000-mal wiederholen. Auch nachts, wenn ich nicht schlafen kann. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Aue. Oder unser Gott ist voll Liebe und Erbarmen. Er hat uns den Retter geschickt, das Licht, das von oben kam. Danke, Herr. Und so immer wieder, das ordnet die Gedanken. Das bringt die Gedanken in eine Spur zu Gott hin, dass Jesus mein Gegenüber ist und dass diese anderen Gedanken in die zweite Reihe treten. Jeden Tag, wie viel Zeit braucht es denn, um das so zu klären, wer mein Gegenüber ist? Ich habe Zeiten gehabt, da habe ich gesagt, eine Viertelstunde muss reichen. Manchmal waren es auch nur 10 Minuten. Also aus meiner Erfahrung kann ich sagen, ist knapp. Also wenn ich wirklich in diesem Segen leben will, in dieser Freude, die aus dem Gegenüber kommt, brauche ich mehr. Und dann merke ich, dann sitze ich da eine Stunde und manchmal lese ich ja auch einfach nur in einem Buch, was in dem Zusammenhang hilfreich für mich ist, oder ich höre eine Predigt. Auf jeden Fall, ich öffne mich. Ich setze Gott an erste Stelle. Und wenn, dann ist eine Stunde ratzfatz vorbei. Ganz schnell ist die Stunde vorbei. Genau, so. Und das Letzte, was David sagt, ich gucke hier nochmal, weil er zu meiner Rechten ist, wanke ich nicht. Das ist auch ein wunderschönes Bild. Gott, der Herr, Jesus Christus wird mir zum Gegenüber. Ein Gegenüber, das mir Orientierung und Schutz gibt. Also zur Rechten ist zum Beispiel ein hilfreicher Anwalt damals gewesen, der einem Angeklagten im Prozess zur Seite steht. Gott ist zu meiner Rechten als ein Anwalt. Oder vielleicht ist das auch das Bild von dem Schildträger, der sozusagen im Kampf zur Rechten des Soldaten steht und hält den Schild, weil der Soldat beides so einen schweren Schild und das Schwert gleichzeitig nicht führen und tragen kann. Also Gott als mein Schildträger an meiner Seite, der mich beschützt. Also David wusste und hat das erlebt in Situationen, wo er alleine war, wo er sich ausgesetzt fühlte, hat er entdeckt, Gott ist an meiner Seite. Er gibt mir Halt, er kämpft für mich. Und das hat ihm Gelassenheit gegeben. Und wir kennen diese Geschichte vielleicht, wo David die Möglichkeit hatte, den König Saul auszuschalten, umzubringen. Der schlief, er hat sich angeschlichen, er hätte ihn töten können. Und er hat es nicht gemacht, weil er gesagt hat, das ist Gottes Sache. Gott wird diesen König absetzen. Nicht ich muss es tun. Er wusste, Gott kämpft für mich. Eigentlich hat mich so zu dem Predigtitel ein Lied der deutschen Poprockband Silbermond auch inspiriert. Der Liedtitel heißt Das Beste. Und da ist auch, ich wusste das gar nicht, also Silbermond ist tatsächlich aus der Tenzing-Arbeit von CVM in Bautzen entstanden. Und da sind auch eine Menge so christliche Anklänge drin. Und ein Abschnitt aus dem Text möchte ich uns vorlesen, weil ich finde, der passt genau zu dem, was ich jetzt in diesem letzten Punkt hatte, der Herr ist zu meiner Rechten. Und zwar heißt es dort, wenn sich mein Leben überschlägt, bist du die Ruhe und die Zuflucht, weil alles, was du mir gibst, einfach so unendlich gut tut. Am Ende meiner Predigt möchte ich dich einladen, wenn du Gott zu deinem ständigen Gegenüber machen willst, dann bitte ich dich, sage das Jesus, sage das Gott einfach heute. Und dann wisse aber auch, dass es eine Entscheidung ist, die du täglich in vielen kleinen Schritten umsetzt. Das fängt mit so einer Entscheidung an, aber dann gibt es viele Schritte. Und ganz sicher ist, so eine Entscheidung kann immer nur eine Antwort sein. Das habe ich gesagt, es ist Gott, der uns findet. Es ist Gott, der uns spüren lässt, ich liebe dich, der uns das zeigt. Und er hat so viele Wege, das uns zu zeigen. Ganz sicher durch sein Wort, durch die Bibel, aber auch durch einen Sonnenaufgang oder Sonnenuntergang oder durch Menschen, die uns seine Liebe widerspiegeln. Aber wenn du das erfährst und das in deinem Herzen hast, dass du weißt, Gott ist gut zu mir, wenn du da eine Ahnung von hast, dann möchte ich dich einladen, triff diese Entscheidung und setze Gott zu deinem Gegenüber und gehe viele kleine Schritte in deinem Alltag. Ich möchte beten und wenn du magst, dann mach dich in diesem Gebet gerne eins mit mir. Herr Jesus, danke, dass wir diesen Psalm im Alten Testament haben. Danke, dass wir von David so vieles lernen können. Danke, Jesus, dass David das sagen konnte, dass er Gott und damit auch dich zu seinem ständigen Gegenüber gesetzt hat. Jesus, und ich sehne mich danach, dass du mein Gegenüber bist. Ich ahne das tief und manchmal weiß ich es auch richtig, dass das wirklich unendlich gut für mich ist, dass es das Beste ist, was mir passieren kann. Und Jesus, ich möchte auf diesem Weg mit dir weitergehen. Ich möchte, dass du ein Gegenüber bist, dass du zu meiner Rechten bist, dass du mich schützt, dass du mich verteidigst, dass du mich versorgst, Herr, damit mein Leben etwas von deiner Herrlichkeit widerspiegelt. Und damit ich Teil bin davon, dass dein Reich kommt und dein Wille geschieht, hier auf der Erde wie im Himmel. Amen.